Radio Kat CH Prisma.
Nein, meine Damen und Herren, das Papsttum muss sich fundamental verändern, ehe es zu spät ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man dieses Amt und seine Wahrnehmung verändern muss. Ich muss einfach daran erinnern, das ist ein mittelalterliches Herrschaftskonzept, das uns entgegentritt im Kleid des 19. Jahrhunderts. Ja, es braucht eine fundamentale Veränderung. Das muss wieder menschen- und glaubensförmig gemacht werden, dieses Amt.
So radikal wie Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte und Rektor der Universität Luzern, sahen es die anderen Teilnehmer auf dem Podium nicht. Gut zwei Wochen nach der Wahl des ehemaligen Kardinals Josef Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. Diskutierten drei Professoren und eine Professorin der Theologischen Fakultät der Universität Luzern darüber, was den neuen Papst erwartet. Welches, so stand auf dem Podium zur Debatte, sind die Herausforderungen für die katholische Kirche am Beginn des 21. Jahrhunderts und was bedeuten diese Herausforderungen für das Papstamt an sich? Dass Markus Ries so vehement für die Reformation des Papstamtes votierte, hatte einen ganz bestimmten Grund. Ries glaubt nämlich, dass an der heutigen Gestalt des Papsttums sichtbar wird, dass sich die katholische Kirche gerade nicht auf die heute anstehenden Herausforderungen einlässt.
In meiner Sicht besteht die größte Herausforderung in der katholischen Kirche derzeit in der kulturellen Pluralität. Wir sprechen, wenn wir das von Entwicklungen her betrachten, ja, also das bezeichnen wir mit dem Stichwort der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also es sind Entwicklungsprozesse im Gange, die nebeneinander mit verschiedener Geschwindigkeit und in verschiedener Phase ablaufen und die dann zur gleichen Zeit verschiedene Zustände, gesellschaftliche und kulturelle, nebeneinander und hier eben innerhalb der gleichen katholischen Kirche produzieren. Und die entscheidende Herausforderung liegt meines Erachtens eben darin, dass wir immer noch mit der Fiktion einer Homogenität, einer großen Gleichförmigkeit leben. Und diese Fiktion reicht tief. Die beginnt bei der äußeren Ordnung, die an dieser Fiktion festhält. Die führt dann weiter auch zum Selbstverständnis. Auch das ekklesiologische Selbstverständnis ist noch sehr stark getragen, so wie ich das beobachte, von einer großen Homogenität. Und die äußert sich dann eben auch in den Zeichen, in denen sich diese Glaubensgemeinschaft selber zur Darstellung bringt. Und auch im Zeichen der Einheit eben im Papsttum. Das Papsttum ist eigentlich eine Verkörperung dieser Fiktion von überzogener Homogenität, die nicht mehr durch einen Anspruch, die nicht mehr eingelöst werden kann beim Blick in die Realität, was zu einer riesengroßen Spannung führt.
Wie also kann die Einheit des Amtes in der heutigen Zeit mit der kulturellen, gesellschaftlichen und auch innerkirchlichen Pluralität verbunden werden? Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass der neue Papst diese Frage vordringlich anpacken muss. Adrian Loretan formulierte dies aus seiner Sicht als Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht.
Heute müssen Religionsgemeinschaften aus ihrer Binnenperspektive das Verhältnis zum liberalen Staat, zum Rechtsstaat und zu den Menschenrechten neu bestimmen. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und hoffe, dass der Kardinal Ratzinger das, was er in seinem letzten Büchlein 2005 geschrieben hat, Werte in Zeiten des Umbruchs, dass er das als Papst auch umsetzt. Wenn einiges von dem umgesetzt wird, dann wird die katholische Kirche in dem Bereich einen Riesenschritt vorwärts machen.
Diese Zuversicht teilte auch Gesprächsleiter Edmund Arends, Professor für Fundamentaltheologie. Ratzinger habe sich in den letzten zwei Jahren zum Thema Einheit des Amtes in der Vielfalt der Kulturen und Religionen Gedanken gemacht, und zwar Gedanken,
die über den Horizont eines Glaubensfestungswächters hinausreichen. Also die durchaus Pluralität bedenken. Zum Beispiel lese ich hier in dem Band Werte in Zeichen des Umbruchs etwas von Interkulturalität. Und da steht, Interkulturalität erscheint mir heute eine unerlässliche Dimension für die Diskussion um die Grundfragen des Menschseins zu bilden, die weder rein binnenchristlich noch rein innerhalb der abendländischen Vernunfttradition geführt werden kann. Was ist das anders als ein Aufruf zum Dialog der Kulturen und der Religionen?
So viel Zuversicht war dem Gesprächsleiter wohl aber dann doch etwas unheimlich und er schob nach, man wolle hier keine prophylaktische Heiligsprechung des neuen Papstes betreiben. Arens erinnerte an die umstrittene Predigt von Kardinal Ratzinger zu Beginn des Konklaves, in der dieser Relativismus und Subjektivismus kritisiert hatte. Wiederum profiliert dazu Markus Ries.
Die Geißelung des Relativismus und des Subjektivismus, die hat mich ein bisschen zusammenfahren lassen, weil die Päpste haben sich ja vor 100 Jahren schrecklich verrannt mit dieser Aussageweise. Nicht wahr? Relativismus war schon mal auf der Tagesordnung, sicher. Modernismus, und das hat zu einem Feindbild geführt und zu einer Innensicht, die einen schrecklich hohen Preis gehabt hat. Also ich hätte ihm nicht geraten, genau so zu argumentieren.
Hans-Jürgen Münk, Professor für theologische Ethik, meinte dagegen, Kardinal Ratzinger habe mit dem Begriff Relativismus eher einen aus christlicher Sicht inakzeptablen Nihilismus gemeint. Und Monika Jakobs, Professorin für Religionspädagogik und Katechetik, glaubt, dass Ratzinger mit seiner Predigt lediglich eine neutrale und auch zutreffende Bestandesaufnahme gesellschaftlicher Realität vorgenommen hat. Das Podium traute dem neuen Papst also insgesamt durchaus vorsichtig zu, dass er Einheit und Vielfalt verbinden kann. Doch dazu muss sich in Rom einiges ändern, waren sich die Gesprächsteilnehmer einig. Monika Jakobs.
Ich glaube, dass es eben ganz stark darum geht, wie man Einheit wahrnehmen kann. Die meisten Menschen können ganz gut mit Zentralismus umgehen, solange dieser Zentralismus genau das eben vorschreibt, was sie selber auch denken. Dann sind sie mit dem Zentralismus einverstanden. Und wenn sie nicht damit einverstanden sind, dann sind sie auf einmal gegen den Zentralismus. Ich denke, dass es eigentlich etwas Paradoxes ist, damit Einheit wahrzunehmen. Also dieses Beispiel zeigt, dass der Papst nicht in dem Sinne Einheit wahrnehmen kann, sozusagen detaillierte Inhalte vorzuschreiben, weil das immer das Problem gibt, dass niemals alle Katholikinnen und Katholiken damit einverstanden sein werden. Also er kommt da in eine unlösbare Frage hinein. Ich glaube tatsächlich, dass er, wenn er sozusagen die innerkirchliche Pluralität zulässt, erst in der Lage sein wird, wirklich ein Einheitsamt wahrzunehmen.
In diesem Zusammenhang wünscht sich Jakobs vom Vatikan neue Signale zum Verhältnis von Orts- und Zentralkirche. Adrian Loretan schloss sich an.
Es wird auch ein stärker kollegialer Stil geführt werden müssen und nicht, wie das heute geltende Recht das zulässt, dass eine Person oberster Richter, oberster Gesetzgeber und oberster Verwaltungsmensch ist in einem Unternehmen. Das ist eine Konzentration auf eine Person, die in jeglichem Unternehmen schwierig ist. Ich denke, eine große Dezentralisierung ist seit dem Konzil angesagt und ist seit dem Konzil von den Bischöfen gewünscht und von den Ortskirchen, sodass die Ortskirchen auch gewisse Entscheidungen selber treffen können.
Diese Ortskirchen, meinte auch Hans Münk, müsse der Papst als erster Anwalt der Einheit der Kirche insbesondere stärken.
Und zwar im Glauben stärken zunächst. Er muss, denke ich, helfen, dass die Christen und Christinnen sich mit ihren jeweiligen Ortskirchen und mit der Universalkirche zugleich identifizieren können. Ich möchte das ganz deutlich sagen, mit einer Grenzkirche kann man sich wahrscheinlich nicht so leicht identifizieren. Einer Grenzkirche.
Grenzkirche.
Also es ist klar, was gemeint ist. Man muss den Ortskirchen hier, denke ich, gute Bedingungen verschaffen. Und man muss helfen, dass sie ihre Probleme bestehen können. Ich denke beispielsweise jetzt an Simbabwe, wo sich ja einige Bischöfe gegen den Präsidenten Mugabe stellen, etwa den von Bulawayo. Er könnte diesem Bischof sehr wohl den Rücken stärken, nicht? Und ihm kann nicht viel passieren dabei.
Münk erinnerte aber auch daran, dass in Rom nicht nur Dinge anders werden müssten, sondern auch einiges gleich bleiben soll.
Insbesondere sollten die sehr guten Kontakte, die wir dem letzten Papst zum Judentum verdanken, weiter gestärkt werden. Ich denke auch, dass das Engagement gerade in Sachen Frieden mit den anderen Religionen weitergeführt werden soll. Ich erinnere an das Friedensgebet 1986 in Assisi. Das war nicht das Lieblingskind der Kurie, bekanntlich. Und ich meine auch, dass das Bewusstsein der eigenen Schwächen und des eigenen Versagens, das der letzte Papst erstmals in der ganzen Kirchengeschichte im Jahr 2000 formuliert hat, auch nicht vergessen werden sollte.
Adrian Loretan wünschte sich demgegenüber konkrete innerkirchliche Veränderungen.
Zum Beispiel von der Kurie. Ich habe damals geschrieben, dass Frauen Kardinälinnen werden sollen. Ich lese hier in der Stimmen der Zeit von 2000 von einem Luzerner übrigens, von Herrn Professor Zünd, war damals Professor in St. Gallen, dass ein Unternehmen, das sich derart auf wenige Leute konzentriert wie die Kurie, also nur auf Kleriker, nur auf Bischöfe und dann nur auf Kardinäle, das wird derart eng in der Spitze, dass eigentlich die Auswahl schon sehr, sehr gering ist. Zum Beispiel fallen da schon mal also die Hälfte der Menschheit weg, weil sie einfach das falsche Geschlecht haben. Also ich denke, deswegen sollte man, wie auch vorgeschlagen wird hier, Kurienamt und Weiheamt trennen. Eine Trennung, die durchaus das geltende Recht, der Kodex kennt. Allerdings wird das auf der Ebene nicht durchgeführt. Ich denke, für die Kirche ist das nicht unbedeutend, wenn auch in wichtigen Positionen Menschen aus dem Süden vorstehen, aber auch, wenn dort auch Frauen vorstehen würden. Das ist keine Nebensächlichkeit, weil das Gesicht der Kirche zum einen und auch die Vorbildfunktion der Kirche verändern würde.
Ganz klar, die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich stärker partizipative Kirchenstrukturen. Gesprächsleiter Arends wies relativierend darauf hin, dass solche strukturellen Änderungen vor allem von Katholikinnen und Katholiken aus Europa und Nordamerika gewünscht werden, nicht aber von Katholikinnen und Katholiken des Südens. Dies stieß bei den Zuhörerinnen und Zuhörern der Podiumsdiskussion jedoch auf geringen Anklang. Ihr Applaus galt dem Wunsch nach einer Kirche, die nicht nach Geschlecht und Lebensform fragt.